überprüfen Sie einmal den Grad Ihrer Reife. Stellen Sie sich vor, Sie drücken das in Prozent aus. Man hat ja keinen absoluten Maßstab dafür, man nimmt ja immer sich als Maßstab, aber versuchen Sie einmal so objektiv wie möglich zu sein, niemand erfährt die Antwort. Drücken Sie es einmal in Prozent aus, für wie reif halten Sie sich? Finden Sie einfach nur mal Ihren Prozentsatz. Und prüfen Sie, ob das steigerungsbedürftig ist und was geschehen müsste, um zu reifen. Und vielleicht stellen wir uns noch eine andere Frage. Für wie weise halten Sie sich? Wieder haben wir keinen absoluten Maßstab. Man kann nicht an Sokrates oder irgendwen als Maßstab nehmen. Aber nehmen Sie einmal Ihren Maßstab und prüfen Sie, wie weise glauben Sie zu sein. Wenn wir uns mit solchen oder ähnlichen Fragen befassen, stellen wir fest, Liebe ist nicht etwas, das uns in den Schoß fällt, wenn man Glück hat, oder das Märchen vom Richtigen. Man braucht nur dem oder der Richtigen begegnen, dann ist alles gut. Viele gute Partnerschaften enden daran, dass man erkennt, das kann doch nicht der Richtige sein. Es gibt viel mehr Richtige, als sie glauben. Aber viele Menschen haben das Bild in sich, da irgendwo ist die Traumfrau, der Traummann. Und wenn wir uns begegnen, dann öffnen sich alle Himmel und dann beginnt das große Glück. Und das genau gibt es nicht. Tatsache ist, dass wir in uns ein bestimmtes Bild haben, meistens unbewusst. Teile davon können uns bewusst sein, also er soll groß sein, blond, blauäugig, muskulös, braun gebrannt, eine männlich markante Stimme haben, er sollte Haare auf der Brust haben oder auf keinen Fall oder wie auch immer. Ja, er sollte lange Haare haben oder ganz kurz. Er sollte Fallschirmspringen schätzen oder kein Risiko eingehen. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber bewusst oder unbewusst haben wir jeder ein solches Bild des Traumpartners in uns. Und wenn wir jemandem begegnen, der zu einem größeren Teil diesem Bild entspricht, verlieben wir uns. Dann beginnt dieser Tanz der Hormone und dann auf einmal ist der andere der einzige, der wichtigste Mensch auf der Welt. Dann erscheint er mir als der oder die Richtige, auf den oder die ich gewartet habe. Und wir übersehen dabei, dass der Start viel zufälliger ist und dass diesen Bedingungen einige Tausend auf der Welt entsprechen würden, die genau das auslösen könnten. Der ist nur der erste von den Tausend, der mir begegnet ist, wo das geschieht. Also es gibt nicht den oder die einen. Manche meinen das. Sie sind irgendwann ihrer großen Liebe begegnet und sie sind nicht zusammengekommen. Sie heiraten vielleicht, aber sie träumen ein Leben lang von dieser einen Verbindung. Und sie vergessen, dass sie diese Verbindung, dass sie den anderen im Laufe der Jahre verklärt haben in der Erinnerung und dass diese Beziehung sich nie im Alltag bewähren musste. Sie wären vielleicht entsetzt, wenn sie mit dem anderen zusammenleben würden. Ich erinnere noch einmal daran, statistisch die schlechtesten Chancen hat es, wenn man seine große Liebe heiratet. Zu 87% geht das wieder auseinander, weil dieses Gefühl, das einen dann erfüllt, nichts aussagt über die Zusammengehörigkeit, auch wenn man absolut davon in dieser Situation überzeugt ist. Tatsache bleibt, Liebe ist eine Kunst. Und eine Kunst kann man lernen. Aber da ist zunächst das Problem, dass die meisten Menschen sich nur für den Teil der Liebe interessieren, den sie bekommen. Also sie wissen ganz genau, wie sie sich vorstellen, wie der andere sein sollte, wie der sich verhält, wie mich das anspricht, was der tun müsste, wie der aussehen könnte, Kurzum, sie schauen auf das, was sie erwarten. Sie schauen nicht auf das, zumindest nicht vorrangig, auf das, was sie zu geben haben, was der andere möglicherweise erwartet. Und das wäre gut, wenn man gleich am Anfang einmal ein interessantes Gespräch führt, was erwartest du von einer Partnerschaft und speziell von unserer? Was erwartest du von der Zukunft und speziell von unserem gemeinsamen Umgang mit der Zukunft? Da können sich Gemeinsamkeiten bilden. Das heißt, um eine wirklich erfüllende Partnerschaft muss man sich bemühen. Und das endet nicht, wie viele meinen, mit dem Standesamt oder dem Traualtar, sondern da beginnt es. Jetzt beginnt es aus dem Verheiratetsein eine Beziehung zu schaffen. Und das ist ein lebenslanger Prozess, der nie endet. Und wir sollten nicht versuchen, möglichst schnell am Ziel sein zu wollen, sondern wir sollten einen Weg finden, den Weg zu genießen. Das Miteinander herausfinden, das gemeinsam eine Lösung suchen und damit umzugehen, keine zu finden, keinen gemeinsamen Standpunkt. Dieses Miteinander, dieser Weg, das ist eigentlich das, was eine erfüllte und erfüllende Partnerschaft ausmacht. Das Schönste habe ich einmal gehört von einer Frau, die sagte, wir haben eine so tiefe Beziehung, wir streiten sehr oft, wir sind beide temperamentvoll und wir sind oft unterschiedlicher Meinung. Und da fliegen die Fetzen. Aber ganz gleich, wenn mein Mann mit mir rumbrüllt, was er auch sagt, ich verstehe immer nur, ich liebe dich. Und wenn ich das hören kann, auch im Streit, wenn das nie zur Diskussion steht und man weiß, diese Basis der Partnerschaft ist da, wir können uns fetzen über einen Standpunkt oder eine Sache. Wir lieben uns wirklich. Wenn man das sagen kann, dann ist man am Ziel. Lassen wir es damit für heute genug sein. Ich bedanke mich, einen schönen Tag und bis morgen früh. Danke sehr. Um Meister zu werden. Aber es geht nicht darum, am Ziel zu sein. Es geht darum, den Weg zu genießen. Und das halte ich für besonders wichtig, dass wir uns entlassen aus dem Druck, irgendetwas Bestimmtes erreichen zu wollen, so weit sein zu wollen. Worauf es ankommt, ist also nur, den Weg zu genießen. Und auf diesem Weg, das war ein anderer Punkt, den man sich bewusst machen sollte, haben wir immer wieder einmal widersprüchliche Gefühle. Und wir sollten da nicht an uns verzweifeln, sondern wissen, dass das ganz normal ist, dass das immer wieder einmal geschieht. Das Gefühl sowohl als auch, ja und nein, nicht entweder oder. Und dann hatten wir einen Test uns bewusst gemacht, den ich inzwischen noch ein bisschen vertieft habe, wie man erkennt, wie gut die Partnerschaft ist. Ich erinnere nur daran, wenn die eigene Mutter den Partner kritisiert, wie gehe ich damit um, wie spreche ich über den Partner in Gesellschaft, wenn ich alleine bin und so weiter. Es gibt also da sehr, sehr wertvolle Hinweise. Aber das für mich Wichtigste gestern war, mir bewusst zu machen, ich selbst bin das größte Hindernis für meine Erfüllung. Und das, wenn ich das weiß, dann kann ich natürlich die kritische Frage stellen, womit verhindere ich derzeit erfolgreich meine Erfüllung? Was könnte ich also tun, damit ich mehr Erfüllung habe? Und vielleicht sollten wir das noch einmal zum Auftakt ins Bewusstsein nehmen, dass vielleicht jeder einmal wenigstens eine Möglichkeit entdeckt, besser mehrere, wie sie ihr Leben, speziell ihre Partnerschaft, erfüllender machen könnte. Was fällt Ihnen dazu ein? Wie könnte Ihre individuelle Partnerschaft erfüllender werden?
Offen über alles zu sprechen.
Das kann gut gehen. Dann muss man aber die Wahrheit vertragen können. Dann muss man wissen, erstens, dass der Partner sie vertragen kann, aber noch gefährlicher ist es, kann ich sie vertragen? Ich kann sie vielleicht sagen, aber was, wenn der andere dann auch die Wahrheit sagt, kann ich sie vertragen? Will ich überhaupt Wahrheit? Prüfen Sie einmal, möchten Sie, wenn Ihr Partner bietet das an, unterstellen wir einfach mal, Ihr Partner bietet an, ab sofort sagen wir uns rückhaltlos die Wahrheit. Würden Sie das wollen? Also wir praktizieren das absolute Wahrheit. Das heißt, nicht nur, wenn man über etwas spricht, dass alles, was man sagt, wahr ist, sondern da der andere ja arglos ist und gar nicht fragt, dass ich von mir aus alles sage, was für den anderen wichtig sein könnte. Ja? Und das ist sehr schwierig. Selbst wenn beide bereit sind, das habe ich erlebt, dass, bei uns ist das selbstverständlich, das so zu praktizieren, dass jeder unaufgefordert, ohne Rechenschaftspflicht, das gibt es bei uns nicht, aber dass jeder einfach für sich diese Dinge sagt, die für den anderen wichtig sein könnten. Nur dann entsteht eine Diskussion immer wieder, weil das für mich selbst vielleicht ganz unwesentlich war, für den anderen ein Gewicht bekommt. Er war ja nicht dabei, er weiß es nicht. Und dann erklärt man es und man merkt, der andere fasst es anders auf, als es eigentlich war. Es wäre viel einfacher gewesen, darüber nicht zu sprechen, weil es war ja nichts. Oder wenn etwas gewesen ist, es ist ja vorbei. Also da bitte ich Sie, nicht gleich dem Ideal nachzulaufen und zu sagen, ja, das ist wunderbar, wir sagen uns die Wahrheit. Schon manche Partnerschaft ist daran gescheitert. Voltaire hat das einmal so schön gesagt, man sollte dem anderen die Wahrheit hinhalten wie einen Mantel, damit er hineinschlüpfen kann, wenn er dazu bereit ist, und sie ihm nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren schlagen. Oder an anderer Stelle, alles, was du sagst, sollte wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, solltest du sagen. Also bitte das nur als Angebot, dass Sie einmal für sich herausfinden, wie wollen Sie das handhaben mit der Wahrheit. Denn wir sind unser größtes Hindernis. Und am meisten Unheil richten wir an mit der permanenten Ausstrahlung, die wir haben, die nach dem Gesetz der Resonanz entsprechendes in unser Leben zieht. Das heißt, das Gesetz der Resonanz ist unser strengster Lehrer, denn es konfrontiert uns über die Lebensumstände mit dem Inhalt unseres Bewusstseins. Und wenn uns die Lebensumstände nicht gefallen, dann sehen wir, dass unser Bewusstsein noch nicht so ist, wie es sein sollte, wie es uns gefällt. Und deswegen sollten wir mehrmals am Tag, zum Beispiel jetzt gleich wieder, unser Bewusstsein optimieren. Das optimieren, was wir in den Äther schicken, denn jedes Energiequant, das Sie aussenden, kommt zu Ihnen zurück als Ereignis, als Lebensumstand, als Situation, als Begegnung. Jeder Gedanke kehrt zurück und bringt das in Ihr Leben, was er beinhaltet. Und natürlich kann ein negativer Gedanke keine positive Wirkung hervorrufen. Also machen wir uns einmal bewusst, wie viel Prozent Ihrer Gedanken, glauben Sie, sind positiv? geschätzt. Vielleicht können wir mal ein paar Zahlen hören. 20%, wer bietet mehr? 75%?
40%.
Also gut, wir haben so die ganze Skala. Das heißt also, dieser Anteil, wenn die Einschätzung denn stimmt, vielleicht sind Sie ein bisschen streng, vielleicht sind Sie ein bisschen großzügig, vielleicht liegt es sogar bei 90%, spielt keine Rolle. Ganz gleich, wie hoch dieser Prozentsatz ist, der Rest ist negativ. Das heißt also, ich verursache unbewusst natürlich, indem ich diese Gedanken zulasse, diese Gedankenqualität, negative Ereignisse für mein Leben. Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind selbstständig, Sie haben eine Firma und Sie bezahlen einen Mitarbeiter gut dafür, dass der dauernd die anderen ärgert. Der macht die Sicherung kaputt, dreht die Birnen raus, stellt die Maschinen ab, ja, ruft Lieferanten an, bestellt Unsinn oder verhindert Lieferung und Sie bezahlen den auch noch dafür. Das genau machen wir mit unserem negativen Denken, indem wir, bleiben wir mal bei einem, ich weiß nicht, ob es ein Durchschnittswert ist, ein angenommener Wert, 75% Ihrer Gedanken wären positiv. Das hieße also, jeder vierte Gedanke verursacht etwas Negatives. Das heißt, 25% Ihres Lebens sind nicht in Ordnung. Das Schlimme ist, Sie müssen mindestens weitere 25% Ihres Lebens aufwenden, um das wieder in Ordnung zu bringen, einigermaßen. Sie können es ja nicht so lassen. Das heißt also, selbst wenn nur 25% Ihrer Gedanken negativ sind, sind Sie die Hälfte Ihrer Lebenszeit damit beschäftigt, selbst verursachte Schwierigkeiten wieder einigermaßen zu bereinigen. Und das ist natürlich kein optimaler, befriedigender Zustand. Jetzt könnte der Gedanke aufkommen, ja, also da dauernd dran denken, dass mir nicht wieder ein negativer Gedanke entweicht, das ist natürlich äußerst schwierig. Außerdem merkt man es ja gar nicht. Ich kann ja nicht. Ja, der erste Schritt wäre genau das. Ich stelle einen Wächter an die Tür meines Bewusstseins, der jeden Gedanken kontrolliert, bevor er rausgeht. Ja? So wie Mutter immer, guck Kinder, bevor die rausgehen, hast du auch Butterbrot eingesteckt, die Busfahrkarte, hast du deine Schulsachen dabei und so weiter. Aber das ist anstrengend. Da muss ich also dauernd mit dem Verstand bewusst kontrollieren, wie ist im Moment die Qualität meiner Gedanken. Und dann komme ich in eine Diskussion und vergesse es wieder, weil ich gerade beschäftigt bin, oder ich koche, oder ich arbeite, oder was auch immer, und schon denke ich wieder wie immer. Also das ist ein sehr anstrengender und vielleicht gar nicht gangbarer Weg. Der verbessert natürlich die Situation, aber er kann sie nicht nachhaltig ändern. Wirklich ändern kann ich die Situation, wenn ich meine Identifikation wechsle. Das heißt, wieder, und Sie könnten es gerade vollziehen, wenn Sie sich bewusst machen, wer Sie wirklich sind. Ich bin von meinem wahren Wesen her vollkommenes Bewusstsein. Ich bin ein Teil des einen Bewusstseins, aus dem alles hervorgegangen ist. Ich war immer, ich werde immer sein. Ich bin. Gehen Sie einmal in diese Energie, in dieses Bewusstsein, ewig zu sein. Sie sind von Anfang an dabei. Und Sie werden bis zum Schluss dabei sein. Sie haben schon unzählige Körper gehabt und Sie werden noch so viele Körper bekommen, wie Sie brauchen, aber Sie sind. Und Sie sind von Ihrem wahren Wesen her vollkommen. Sie brauchen nicht an sich arbeiten, Disziplin üben, sich bemühen, sich anstrengen. Sie sind vollkommen. Sie brauchen nur zulassen, dass diese Vollkommenheit Ihres wahren Wesens immer vollkommener in Erscheinung tritt. Sie können sich entlassen. Sie können sich zurücklehnen. Sie haben frei. Sie können einfach das Leben genießen. Es gibt kein Vorwärts, wo Sie hinkommen könnten, das Sie erreichen können. Es gibt kein Ziel. Sie sind das Ziel. und sie sind vollkommen. Das heißt, wenn sie Erleuchtung erleben, erkennen sie unter anderem, dass sie die ganze Zeit am Ziel waren. Dass sie sich Inkarnationen lang bemüht haben, um vorwärts zu kommen, um irgendetwas Fiktives zu erreichen, ein Ideal zu verwirklichen. Und in Wirklichkeit waren sie die ganze Zeit vollkommen. Gehen Sie einmal in dieses Bewusstsein, jetzt in diesem Augenblick bin ich wie seit jeher vollkommen. Und ich, vollkommenes Bewusstsein, habe mich entschieden, durch diese Persönlichkeit, die ich jetzt habe, in Erscheinung zu treten. Aber ich bin immer noch vollkommen. Diese Persönlichkeit ist nicht vollkommen. Ich aber bin vollkommen. Also wenn ich sage, meine ich natürlich immer jeden Einzelnen. Ich sage das nur in der Ich-Form, damit Sie sich leichter damit identifizieren können. Denn wenn ich sage Sie, dann können Sie sagen, ja, weiß ich nicht, ob ich das bin, dann kann man schwerer damit umgehen. Wenn Sie also in diesem Bewusstsein leben, angekommen zu sein, am Ziel zu sein, vollkommen zu sein, frei zu haben, dann gibt es nur noch ein einziges Ziel, den Weg zu genießen. Und der Weg ist nicht etwas, das irgendwo hinführt, an ein Ziel, sondern der Weg ist die Erfüllung des Augenblicks. Das, was jetzt für mich stimmt. Jetzt könnte die Frage auftauchen, wie kann ein vollkommenes göttliches Bewusstsein auf die Idee kommen, so etwas Unvollkommenes wie in eine menschliche Erfahrung zu gehen? Sie gehen auch mal in einen Krimi. Nicht, weil der besonders moralisch wertvoll ist, sondern weil Sie die Spannung lieben. Versetzen Sie sich mal in die Situation eines vollkommenen Lebens. Sie sind vollkommenes Bewusstsein, Sie sind sich dessen vollkommen bewusst und Sie leben in einer Welt, die absolut vollkommen ist. Alle Menschen sind immer liebevoll, schweben aneinander vorbei und lispeln Hosianna oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie Sie sich Vollkommenheit vorstellen, ich will nicht lästern. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht sehr lange dauert, dann ist Ihnen das stinklangweilig. Und stellen Sie sich vor, Sie würden in dieser Vollkommenheit einen Knopf entdecken, da steht drauf, Eintritt in ein Leben voller Abenteuer und Ungewissheit und Spannung. Und Sie würden einen Moment überlegen, Sie würden sagen, also, schlimmer als die Vollkommenheit kann es nicht sein. Und Sie drücken drauf und im gleichen Augenblick sind Sie in diesem Körper, in dieser Situation, in diesem Leben. Ein Leben voller Abenteuer, Ungewissheit und gleichzeitig die Spannung, irgendwann begegne ich ja der Erkenntnis, ich bin ein Schöpfer. Ich kann ja eingreifen, ich bin dem gar nicht ausgeliefert. Wenn ich erfolgreich sein will, okay, dann mache ich mich erfolgreich. Wenn ich begehrenswert sein will, werde ich begehrenswert. Wenn ich gesund sein will, okay, mache ich mich gesund. Das heißt, was immer ich haben will, kann ich haben in dieser Unvollkommenheit. Denn wenn Sie allmächtig, allwissend, allliebend, allgütig, allgegenwärtig sind und Sie wachen morgens auf und denken, was mache ich denn heute mal? Das klappt ja sowieso, ja. Sie brauchen gar nicht erst anfangen, weil Sie wissen ja, wie es ausgeht. Es geht immer erfolgreich aus. Machen Sie es, dann lassen Sie es. Es lohnt sich nicht. Es gibt ja keine Spannung. Stellen Sie sich vor, Sie sind so gut im Tennis oder in was auch immer, dass einfach Sie die Nummer eins sind. Und Sie strengen es überhaupt nicht an. Sie machen nur noch wieder mal Wimbledon, ja. Sieg und Sie halten die Schüssel hoch, ja, hier, okay, da. Ja. Es ist ja nichts drin. Die anderen, Sie sagen, die anderen sind so schlecht, es macht überhaupt keinen Spaß zu spielen. Und dann stellen Sie sich vor, eines Tages wird einer geboren,
ist noch besser als sie. Der hetzt sie über den Platz. Und jetzt wacht der Ehrgeiz auf, sagt, das wollen wir doch mal sehen. Schließlich bin ich die Nummer eins. Und jetzt schmeißen sie sich rein, rennen, fliegen, sie machen alles. Der andere ist trotzdem noch ein bisschen besser. Ja, im Tiebreak dann 7-6 hat das wieder geschafft. Oder 7-5 oder wie auch immer. Ja, dann sagen sie, boah, das war jetzt ein spannendes Spiel. Ja, ich habe zwar verloren, aber das war mein interessantestes Spiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind in dieser Situation. Sie hätten diese Entscheidung rein hypothetisch irgendwann einmal getroffen, als vollkommenes göttliches Bewusstsein, einmal in diese begrenzte menschliche Erfahrung zu gehen. Und Sie wachen auf in einer Partnerschaft und sind eifersüchtig. Der andere hat ihnen Grund gegeben, eifersüchtig zu sein. Ich kann Ihnen die Geschichte vorlesen. Und wo haben wir sie? Also, ich lese sie vor. Das Haar war blond und dünn. Man musste schon zweimal hinschauen, um es auf seinem groben, beigefarbenen Tweedjacket auszumachen. Aber sie hatte es sofort entdeckt. Schon vor 10 Minuten, als er fröhlich nach Hause gekommen war. Fröhlich? War er nicht unnatürlich hektisch, zu sehr um sie bemüht? Während er ihre Hand hielt und begeistert vom Betriebsfest berichtete, sah sie nur dieses eine blonde, dünne Haar. Dieses Biest, sagte sich sie. Sie hatte es ja gewusst, gleich an dem Tag, als sie seiner neuen Sekretärin Erika zum ersten Mal begegnet war. Wie die sich schon anzog, aufreizend wie ein Animiermädchen. Und dann diese viel zu grell und hell gefärbten Haare. Dünne, blonde Haare, genau wie dieses eine, das jetzt so selbstverständlich auf seiner Schulter lag. Der endgültige Beweis dafür, was sie schon lange ahnte. Er betrog sie nach Strich und Faden. Aber Liebling, du hörst mir ja gar nicht zu, sagte er in ihre Gedankengänge hinein. Nein, nein, sie hörte nicht zu, nicht an diesem Abend und nicht an den folgenden. Renate verließ sich nur noch auf ihre innere Stimme. Ihm glaubte sie kein Wort mehr. Kam er zu spät, weil er eine Panne gehabt hatte, schrie sie ihn nur hysterisch an, diese Panne kenne ich. Wollte er nicht mit ihr ausgehen, weil er müde war, giftete sie, die Mittagspause mit deiner Sekretärin war wohl zu anstrengend. Wann immer er ihr erklärte, dass er wirklich kein Verhältnis mit Erika habe, allein sie liebe, brach sie in Tränen aus und antwortete ihm mit erstickter Stimme, dass du dich nicht schämst, mich so anzulügen. Um seine Ehe zu retten, ließ Hans seine Sekretärin in eine andere Abteilung versetzen. Ich sehe sie jetzt nicht einmal mehr, beruhigte er Renate. Ist jetzt wieder alles in Ordnung, mein Liebling? Und Renate atmete auf, war wieder fröhlich und unbeschwert. Ihren Freundinnen erzählte sie, so einen Seitensprung müsse man eben verzeihen und vergessen können. Aber ihr gutes Gedächtnis schlug ihr ein Schnippchen. Wenn er mich einmal betrogen hat, tut er es bestimmt wieder, dachte sie und wurde noch misstrauischer. Und der Reigen begann von neuem. Alles, aber auch wirklich alles, gab ihr Anlass zu quälendem Misstrauen. Seine Dienstreisen, die wöchentlichen Skatabende mit seinen Freunden, eine vertrauliche Unterhaltung mit ihrer besten Freundin, das lange Gespräch mit einer Kollegin auf seiner Geburtstagsfeier. Hinter jedem seiner Alleingänge vermutete sie sofort eine Affäre. Und ständig machte sie ihm Szenen, verdächtigte ihn und heulte, du liebst mich nicht. Und als sie ihm wieder einmal vorhielt, mit einer Kellnerin geflirtet zu haben, packte Hans die Koffer. Wie versteinert stand sie an der Tür, als er ging. Und sie hörte ihn von Ferne sagen, ich liebe dich noch immer, aber du lässt mir keine Luft zum Leben. Ein paar Jahre nach der Scheidung traf Renate durch Zufall Erika in einem Café. Und endlich fand sie den Mut, auf sie zuzugehen und ihr ins Gesicht zu sagen, was ihr von ihr hielt. Erika hörte ruhig zu und dann antwortete sie, ich habe nie mit ihrem Mann geschlafen. Nicht, dass ich es nicht gewollt hätte, aber dieser Idiot war ihnen ja so verdammt treu. Ja, und das Betriebsfest, das Haar auf seiner Jacke, mein Gott, sagte sie, wir haben miteinander getanzt. Und das war wirklich alles, leider. Eine Geschichte, wie sie immer wieder passieren könnte, wenn wir denn eifersüchtig sind. Aber Schauen wir doch einmal hin, warum sind wir das denn? Wie kommt das überhaupt dazu? Nun, in unserer Habengesellschaft ist es fast eine Selbstverständlichkeit, den Partner für sich allein zu beanspruchen. Die Zuwendung des Liebespartners zu einem anderen Menschen in Liebe wird so als persönliche Herabsetzung und Kränkung empfunden. Schauen wir doch einmal hin, ob es so ist. Stellen Sie sich vor, Ihr Partner wendet sich liebevoll einem oder einer anderen zu. Wie reagieren Sie? Er sagt,